Ja, im Matthäus-Evangelium im 3. Kapitel, wir haben das letzte Mal ja bis Vers 10 uns angesehen und ich möchte aber diesen 10. Vers nochmals herausgreifen, weil er hat hier eine zentrale Botschaft. Wenn man jetzt den ganzen Kontext ansieht, dann kommt ja in Vers 7 diese Passage mit den Pharisäern, den Sadduzäern. Und der Herr Jesus sagt, Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Er sagt, es nützt euch nichts, dass ihr sagt, wir sind Abrahams Kinder. Und jetzt kommt unser Vers. Also da geht es ums Zorngericht. Da geht es letztendlich darum, entweder bringt man Früchte der Buße, die würdig sind, oder man fällt unter das Zorngericht. Und jetzt erklärt es der Herr Jesus. Er sagt, es ist aber auch schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist eine der zentralsten Aussagen der gesamten Heiligen Schrift und vor allem der Evangelien. Der Jesus kommt ja plötzlich unter mosaische Gesetz. Wir wissen ja, alle vier Evangelien sind noch unter mosaische Gesetz gewesen. Jetzt lehrt er plötzlich etwas völlig anderes. Und die Leute sagen, er lehrt wie einer, der Vollmacht hat, er lehrt was völlig anderes. Er geht nicht mehr auf das, was im Judentum ja das Entscheidende war. Du musstest formell alles tun und einhalten. Und jetzt sagt er plötzlich nein, sondern entscheidend ist, dass das, was passiert, tatsächlich echt ist. Dass es Frucht ist. Es muss echt sein. Es nützt überhaupt nichts, wenn du formell, ich sag's mal so wie die Pharisäer, du hast alles verzehntet, du hast alles getan, du hast den Sabbat gehalten, zum Beispiel ein Sabbatweg war, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube 1,1 Kilometer, du durftest nicht weiter laufen. Das alles, sagt er, das ist nicht das, was Gott eigentlich will. Er beginnt ja jetzt einen neuen Bund einzuleiten und dann sagt er klipp und klar, Frucht. Und alles, was echt ist, bringt Frucht hervor. Alles Unechte bringt keine Frucht hervor. Und er sagt jetzt was, scheint schockierend. Er sagt, am Ende von dem Unechten wartet Feuer, nämlich die Hölle. Also es ist hier nicht ein einzelnes Feuergericht gemeint, sondern wenn man oben den Kontext sieht, Vers 7, ist eindeutig das Endgericht, der Zorn Gottes, nämlich die Hölle gemeint. Ich habe mir das überlegt. Ich besitze einen Apfelbaum. Der Apfelbaum ist ein seltsamer Gefährte. Der bringt manchmal gigantisch Äpfel, aber manchmal hat er Läuse, manchmal faulen die Äpfel. Das heißt, es ist einfach so, ein Apfelbaum wird immer einen Apfel hervorbringen. Ein Birnbaum wird immer eine Birne hervorbringen. Ich hatte mal einen Flieder, der hat halt Fliederbüsche hervorgebracht. Wisst ihr, und so ist so, der Jesus sagt doch hier ganz klar, wenn jemand wirklich Buße tut, wenn er Frucht der Buße bringt, wenn jemand wirklich echt ist, echt wiedergeboren ist, ein Gotteskind, dann wird er Frucht bringen. Das kannst du gar nicht verhindern. Aber jetzt müssen wir aufpassen, sonst kommen wir in Perfektionismus. Natürlich wird ein Gläubiger immer die Frucht des Gläubigen bringen. Aber ein Gläubiger kann mal Läuse haben, sage ich jetzt mal, geistliche Läuse. Ein Gläubiger kann irgendeinem Punkt nicht klar gehen oder sich irgend Freiheit erlauben oder Dinge tun, die vor Gott nicht richtig sind. Das ist dann so ähnlich, wie wenn so ein Baum Läuse hat. Die Grundfrucht ist ja trotzdem da, aber ich sag's mal so, da hat's dann einen Apfel, der ist gesund, so war's bei mir auch, und der andere Apfel, den kannst du wegwerfen. Das heißt, ein Teil von dem, was ich dann tue, geistlich, ist kaputt, ist weg. Das ist ja das, was im Preisgericht letztendlich passiert. Die Bibel sagt ja in 1. Korinther 3 ab 16, eigentlich fängt es bei 11 schon an, sagt sie, diese Leute, die zum Tempel des Heiligen Geistes gehören, da wird ein Preisgericht geschehen und das wird folgendermaßen ablaufen. Da geht das Feuer drüber und sagt er, da wo Gold, Silber und kostbare Steine sind, das sind die Dinge, die Gott wirkt, die aus der Erlösung kommen, die durch unsere Hingabe, durch unseren Gehorsam praktisch vom Herr Jesus ausgelöst werden können. Er ist immer der Auslösende. Wir sind nur Reagierende. Es gibt andere Dinge, wo wir schlecht reagiert haben. Da sagt er, das ist Holz, Heu, Stroh. Im Preisgericht wird es verbrennen. Das ist bei einem Gläubigen normal. Aber er sagt jetzt hier, das ist ganz zentral, er sagt jetzt etwas, Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es früher auch einfach überlesen. Er sagt, bereits die Buße muss eine bestimmte Form von Frucht haben. Nur das ist der Garant, dass nachher echt ist. Ich lese uns einfach vorab, wir kommen nachher nochmals dazu. Matthäus 12, 33, da sagt die Schrift ganz einfach, denn an der Frucht erkennt man den Baum. Also ich kann im Leben eines Menschen, an dem, was er hervorbringt, generell für seine Einstellung vor allem letztendlich sagen, er ist ein Gläubiger oder er ist kein Gläubiger. Ob der Gläubige dann gut läuft oder schlecht läuft, das ist wieder dahingestellt. Aber die Grundfrucht, dass ein Gläubiger bestimmte Reaktionen hervorbringt, die ist bei einem Gläubigen da. Selbst wenn er Läuse hat. Und das ist jetzt halt das Thema. Jetzt müssen wir zuerst mal gucken. Zuerst zielt dieser Text in der ersten Ebene auf unechte Gläubige. Und jetzt sieht man einfach etwas. Was ist Frucht der Buße? Was ist das? Wisst ihr, da haben wir die verrücktesten Dinge erzählt. Ich war mal dabei, da haben wir die Leute beigebracht. Ich war bei so seltsamen Gesprächen dabei. Du musst nur jetzt alles, was du an Sünde weißt, vor einem Menschen bekennen. Wir sind dann schon wieder fast katholisch. Du musst das vor einem Menschen bekennen. Das wurde dann alles sogar aufgeschrieben teilweise. Und dann wurde gebetet. Dann haben wir gesagt, jetzt bist du bekehrt. Entschuldigung. Und genau von dieser Praxis habe ich Leute bei uns in der Gemeinde, das war peinlich. Wir mussten zu ihnen nach Hause gehen. Ich war dabei, wo das Gespräch geführt wurde. Ich musste ihnen sagen, geht nicht. Ist nicht echt. Ich habe ganze Kette von Früchten aus solchen Seelsorgepraktiken. Aber wo man gesagt hat, ich spreche dir die Vergebung zu. Entschuldigung, der Einzige, der die Vergebung zuspricht, ist der Herr Jesus selber. Wisst ihr, und da kommt dann diese Praxis, das ist schon pharisäerhaft. Du musst nur die Form einhalten, dann ist es okay. So richtig pharisäerhafte Art. Und es ist einfach schwierig. Man muss das ganz nüchtern sachlich sehen. Es fängt an bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung. Und es ist einfach schwierig. Guckt, wir haben eine Evangelisation gemacht, eine große Evangelisation. Wir haben nie mehr so etwas Großes gemacht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir 4000 Haushalte in Albstadt erreicht. Wir haben Einladungen für die Evangelisation gemacht, haben Auszüge aus dem Buch von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal, dazugelegt. Wir sind auf die Straße gegangen, wir haben echt Straßenevangelisation gemacht. Nicht ein paar, sondern wir waren wirklich viele. Wir haben alles getan, dass jeder Haushalt erreicht wurde. Eine große Evangelisation mit dem Alexander Seibel. Wir haben während der Evangelisation parallel Gebetskreis gehabt und haben gekämpft, wirklich ohne Ende. Am Schluss hat sich ein Mann bekehrt. Nach einer Zeit, ich sehe ihn immer wieder, ich kenne ihn von früher. Nach einer Zeit kam er und hat gesagt, also das Ding ist relativ einfach. Wenn ich keine Bildzeitung, keine Illustrierte und das alles nicht mehr lesen darf, dann hat es für mich keinen Wert. Und damit hast du gesehen, diese Buße hat keinen Wert gehabt. Es war keine Buße, war auch keine Wiedergeburt. Wisst ihr, und darum bin ich ganz vorsichtig, wenn man sagt, oh, der hat sich bekehrt. Dann sage ich, warte mal ein Weilchen, warte einfach. Wenn sich jemand wirklich bekehrt, dann siehst du nach einer Zeit die Früchte dieser Buße. Und das ist das, was der Jesus moniert in unserem Text. Er sagt praktisch, er will, dass hier wirklich Frucht der Buße ist. Und wie das aussieht, das sehen wir in Lukas 18, im 13. Vers. Da ist ja ein Pharisäer und Zöllner. Zöllner war, ich sag's mal so, das Synonym für Betrüger. Und zwar die Zöllner in Israel, die haben nicht nur ihr Geld eingenommen, das sie abliefern mussten, sondern die haben gleich noch die Leute stärker gerupft. Also Zöllner und Betrüger war dasselbe. Der Pharisäer sagt, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der. Und jetzt zeigt die Bibel, und das zeigt der Herr Jesus vor allem in den Evangelien, darum sind die Evangelien so wichtig, weil sie die Grundsätze zeigen, jetzt zeigt er, was wirkliche Frucht der Buße ist. Vers 13. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Wörtlich, O Gott, sei mir dem Sünder versühnt. Das heißt, Frucht der Buße ist, ich erschrecke so vom dreimal heiliger Gott, dass ich im Endeffekt nur noch auf Gnade hoffe. Ich habe nichts mehr zu bringen. Ich kann nur noch in die Brust schlagen und wage nicht einmal die Augen aufzuheben und sagt, sei mir elendem Sünder, elendem Menschen, sei mir gnädig, ich bin verloren. Das ist eigentlich die Haltung, die er meint. In Römer 3, Vers 9, da geht ein Paulus, jetzt haben wir schon einen Unterschied, der Brief ist geschrieben, nachdem der Heilige Geist ausgegossen ist, nachdem die Gemeinde entstanden ist, und trotzdem sagt er dann in Vers 9, ganz einfach, Jude und Grieche sind alle unter der Sünde. Jude ist Synonym für das auserwählte Volk und Grieche steht für die Heiden. Und jetzt sagt er, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Jetzt erklärt er, wie die Menschen hier vorgehen, wie sie fluchen, wie sie betrügen, wie sie giftig sind. Und dann in Vers 19 im Schluss sagt er, und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das sieht man jetzt einfach etwas. Würdige Frucht der Buße bedeutet, dass ich einsehe, was hier geschrieben steht. Ich bin erledigt. Als ich mich bekehrt habe, ich hätte alles getan. Ich habe nur eines 100% gewusst. Ich habe keine Chance. Ich bin vor Gott verdammt. Ich fahre in die Hölle. Das habe ich gewusst, so sicher wie nichts anderes. Und dann, wenn du dann zum Jesus kommst, dann kommst du so klein. Da kommt dann kein Hochmut, keine eigene Werke, nichts Frommes mehr. Da sagst du, sei mir elendem Sünder gnädig. Und der Psalm 49,8 ist eine der wichtigsten Bibelstellen aus den Psalmen. Das ist zentral, weil, da sagt die Bibel, wieder ein Grundsatz. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig. Dann sagt er in Vers 13, der Mensch gleich dem Vieh, das umgebracht wird. Dann sagt er in Vers 15, herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab. Der Tod weidet sie. Da sagt er, Vers 17, der Reichtum spielt keine Rolle, weil 18, du nimmst nichts mit. Berühmte Lied. Das Hemd, der letzte Hemd hat keine Taschen, ist ein schreckliches Lied von Melodie her, aber der Inhalt ist, der Text ist sehr gut. Und ich sage es jetzt mal hart, du siehst einfach, mir kann keiner helfen. Dann hast du auch keine Hoffnung auf einen Priester, der dir die Beichte abnimmt. Du hast keine Hoffnung auf einen Seelsorger. Du hast keine Hoffnung auf den Papst, du hast keine Hoffnung auf führende Leute im Reich Gottes. Mir sagt einmal ein Bruder, oh, wenn ich eine Frage habe, gehe ich zum Bruder XY, der beantwortet mir jede Frage, muss sagen, dann bist du jetzt schon erledigt. Weil, wie lange weißt du, ob der sauber ist? Vielleicht wird er verführt, dann wirst du mitverführt. Wisst ihr, das Problem ist, Menschen können mir nicht helfen. Und das ist Frucht der Buße. Einfach die Erkenntnis, ich bin ein elender Sünder. Wenn Gott mir nicht gnädig ist, bin ich erledigt. Es sind alle verdammt, alle unter der Sünde. Sie haben keine Chance. Ein Mensch kann mir überhaupt nicht helfen. Wenn das nicht da ist, dann wird es schwierig. Wir hatten mal ein Seelsorgegespräch. Mir ist ja am liebsten, das macht das jemand in der Stille. Aber der Bruder war so unter Sünde. Und wo der mal angefangen hat, seine Sünde nur zu nennen, wir haben keine Beichte gemacht, der hat nur mal erzählt, was er so alles getrieben hat, da ich sage, es gibt nicht viel, was er nicht gemacht hat. Und der hat auch Okkultismus getrieben und der war so belegt, dass er letztendlich kaum durchbrechen konnte und dann am Schluss ist er durchgebrochen zur Wiedergeburt. Der alte Missionar in Japan, der Gotthold Beck, der hat einmal erzählt, ich habe es ja schon öfters berichtet, aber es hat mich tief beeindruckt. Die Japaner haben ja einen Kult. Das heißt, es ist eine veredelte Form von Okkultismus. Das heißt, sie verehren die Toten. Also da kommt schon der Spiritismus, da kommt alles rein. Und er hat erklärt, er macht keine Okkultseelsorge, er macht was anderes. Er leitet die Leute an, den Namen Jesus anzurufen. Weil, jetzt kommt das Nächste, das ist würdige Frucht der Buße, wo das nicht geschieht. Wo man woanders Hilfe sucht, haben wir keine Chance. Apostelgeschichte 2,21. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Da steht jetzt das Wort errettet, da gibt es ja zwei Worte, das Wort errettet für in den Himmel kommen. Das andere Wort heißt aus der Situation rettet. Da meint man also schon gerettet werden, um nicht verloren zu gehen. Und er sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wisst ihr, wenn jemand bei jemand anderem wie beim Herr Jesus Hilfe sucht, dann ist das keine würdige Frucht der Buße. Da ist was schief. Wisst ihr, das ist ein Problem. Und wir sollten nie euphorisch sein oder nie zu schnell zu den Leuten sagen, oh, komm, ich bete mit dir, komm, jetzt hat er sich bekehrt. Wir sollten den Leuten immer ganz ehrlich die Wahrheit sagen. Wir können denen Lukas 18, Vers 13 vorlesen und sagen, guck mal her, siehst du dich in der gleichen Situation? Wir können denen Römer 3 vorlesen, stimmst du dem zu? Wir können denen Psalm 49 vorlesen und sagen, ihr, die ihr hier gläubig werden wollt, ist euch klar, dass euch ein Mensch nicht helfen kann. Ich sage die Leute oft, wenn sie zu mir kommen, weißt du, ich kann dir nicht helfen. Ich kann dir zeigen, wie du zum Herrn Jesus gehen musst oder was der Jesus tut. Aber ich mache gar nichts, du musst gehen zu ihm. Wisst ihr, wenn dann jemand den Namen Jesus anruft, dann geht es wie beim Gotthold Beck, dann brät sie durch. Johannes 1,12. Allen denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die dann an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also sagt er hier klipp und klar, der Herr Jesus, er muss in dein Herz. Und wenn der Jesus in deinem Herz ist, dann wird er die Wiedergeburt auslösen. Er wird dich reinigen von deinen Sünden durch sein Blut. Und das, was hier steht, das ist im griechischen Zeitform, das hat der Rieneker sogar in seinem griechischen Schlüssel als Eingangsbeispiel, wie die griechischen Zeitformen benutzt werden, aufgeschrieben. Da steht jetzt praktisch, wenn man eine Übersetzung machen würde, wo man nicht mehr normal übersetzt, sondern die Zeitformen reinschreibt, dann würde es heißen, allen denen, die ihn in einer bestimmten Sekunde aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde das Anrecht oder die Vollmacht oder die Macht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, die werden sofort wiedergeboren, denen, die an seinen Namen dann dauerhaft glauben. Das heißt, die Bibel sagt klipp und klar, würdige Frucht der Buße führt bei einem Menschen, wenn er den Namen Jesus anruft, der Herr Jesus wirklich aufnimmt, sofort in derselben Sekunde zur Wiedergeburt. Tut Buße und glaubt, sagt der Herr Jesus. Markus 1,15. Und sobald du glaubst, nachdem du Buße getan hast, passiert's. Wisst ihr, und man muss sich ja ernstlich überlegen, warum predigt der Paulus ausgerechnet in Apostelgeschichte 17,30 der intellektuelle Hochschicht in Athen, das Sprichwort Eule nach Athen trage ich ja bekannt, Eule, das Bild für die Weisheit, also Athen war die Elite, er predigt ihnen eigentlich was ganz Seltsames. Er sagt, Gott gebietet allen Menschen überall Buße zu tun. Das heißt, er verlangt gar nicht intellektuell, dass sie zuerst glauben. Wisst ihr, wenn nämlich jemand Buße tut, wirklich vor Gott das alles einsieht, dass er verloren ist und seine Gesinnung ändert, dann glaubt er auch. Dann ist der Glaube kein Problem. Aber wenn jemand keine Buße tut, kann er nicht glauben. Der Befehl Jesu lautet, tu Buße und glaubt. Also zuerst Buße, dann Glaube. Beides wirkt in der Regel der Heilige Geist, wenn ich offen bin mit meinem Herzen. Epheser 1,13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Jetzt kommen wir wieder zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich kann mit der Bibel alles lehren. Absolut alles. Du kannst lehren mit dieser Bibelstelle Errettung ohne Buße. Überhaupt kein Problem. Du kannst mit der anderen Bibelstelle lehren Errettung nur durch Buße ohne Glaube. Geht auch. Aber wisst ihr, jetzt kommen wir zu der alten Regel. Wenn ich über eine Sache, und darum ist es gut, dass wir jetzt eine Konkordanz haben. Wenn ich über eine Sache etwas wissen will, dann muss ich alle Bibelstellen aufschlagen. die von dieser Thematik sprechen. Und dann siehst du, das ist, wo Paulus sagt, rückblickend, in dem Moment, wie ihr glaubtet, wie ihr Jesus im Glauben aufgenommen habt, wie ihr Gott zugestimmt habt, in dem Moment, wie ihr geglaubt habt, seid ihr durchgebrochen. In der Sekunde habt ihr der Heilige Geist als Unterpfand empfangen, dass die Voraussetzung für das alles, die Vorbedingung, Buße ist, das sehen wir aus alle andere Stellen. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte 26, 18 sagt Paulus, er hat von Gott den Auftrag, den Heiden zu predigen, dass sie Buße tun sollen und letztendlich sich vom Teufel wegbekehren sollen. Wisst ihr, das muss man immer alles im Zusammenhang sehen. Und wenn man dann Römer 3, 28 sieht, dann sieht man auch, und jetzt kommen wir zu vielleicht dem kitzligsten Kapitel. Ich lese zuerst den Vers. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Wisst ihr, wo ich das vorher erklärt habe, wie die Gemeinde, mit der ich dort auch zusammengearbeitet habe, wie die vorgegangen sind, dass auch andere, man hat ähnliche Dinge heute noch, dass du den Leuten praktisch sagst, Buße ist nicht Änderung der Gesinnung, indem ich Gott zustimme und sage, ich bin ein verlorener Sünder. Mir kann niemand mehr helfen, nur du kannst mir Gnade geben, nur Jesus kann mir helfen. Das ist Buße. Ich stimme einfach Gott zu, ich ändere meine Gesinnung. Jetzt sagt mir ihnen, du musst Werke tun, die zwar nicht mosaische Gesetz sind, aber ähnlich. Du musst jetzt deine Sünde bekennen, so rettet er dich nicht. Wo steht es? Wo hat der Cornelius in Apostelgeschichte 10 seine Sünde bekannt? Nirgends. Wisst ihr, das Problem ist ganz einfach. Ich muss sagen, dass ich ein Sünder bin, dass ich verloren bin. Ich muss sagen, dass ich keine Chance habe. Wenn ich so komme und glaube, dass mir niemand helfen kann, wie Jesus allein, und rufe seinen Rettername Jesus und nehme ihn an, dann breche ich durch zur Wiedergeburt. Und das ist ohne Werke. Wisst ihr, man kann sogar der Akt der Bekehrung, der Akt der Buße als Werk im Sinne des mosaischen Gesetzes verstehen, und dann wird keine Wiedergeburt ausgelöst. Eine würdige Frucht der Buße lässt diese ganze Praktik weg, und trotzdem kann bei so einer Praxis letztendlich jemand zum Buße gelangen, zur rechten Buße, wirklich jemand zum Glauben kommen, wenn Gott das Herz sieht, und wenn jemand ehrlich ist, dann klappt es vielleicht trotzdem. Aber man muss aufpassen, sobald man sich darauf verlässt, ich habe ja meine Sünden bekannt, dann ist keine würdige Frucht der Buße da. Weil würdige Frucht der Buße heißt, ich zeige Gesinnung, und diese Gesinnung, die wird etwas tun. Diese Gesinnung verändert mich. Diese Gesinnung zeigt mir, dass ich Jesus allein brauche, niemand als der Herr Jesus, und dass ich nichts tun kann, dass ich nicht auf meine frommen Werke mich verlassen kann, sondern wirklich nur durch Glaube im Endeffekt gerettet werde. Im Epheserbrief Kapitel 2 hat es Paulus nochmals aufgelistet ab 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Seit Grundlegung der Welt, steht im Hebräerbrief. Wisst ihr, damit zeigt die Bibel, ich bekomme alles im Glauben, wenn ich die richtige Haltung habe. Aber dass ich überhaupt glauben kann, muss ich zuerst meine Gesinnung ändern, nämlich Buße tun. Das ist eine Wirkung vom Heiligen Geist, wo ich drauf reagiere. Wenn das alles richtig ist, dann habe ich die würdige Frucht der Buße, die zum Glauben führt. Römer 5, 1. Wieso? Manche glauben, wenn ich zum Beispiel die Leute aufrufe, komm vor, wenn ich sie vorne niederknien lasse oder mit ihnen bete, dann kommt der Durchbruch. Das ist nicht gesagt. Wisst ihr, es hängt immer nur davon ab, ob ich Buße getan habe, ob ich meine Gesinnung geändert habe. Meine Einstellung, Gott gegenüber, der Sünde gegenüber, der Errettung gegenüber, einfach indem ich sage, ich bin erledigt. Ich habe keine Chance. Wenn Jesus mich nicht rettet, bin ich weg. So bin ich rumgelaufen, jahrelang. Ich habe es gewusst. Weißt du, da gehst du auch kaputt innerlich, wenn du dann nicht zur Wiedergeburt kommst. Aber da war nicht Gott schuld, da war ich schuld. Römer 5,1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben, zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Jetzt erklärt er den dritten Schritt. Also das erste ist Buße, die Gesinnung zu ändern. Das zweite ist im Glauben, das wirklich anzunehmen. Und dann sagt er, wenn du im Glauben kommst, dann empfängst du das, was er dir gibt, als Gnade, nämlich kostenlos. Du kriegst kostenlos. Gnade heißt umsonst, du kannst nichts dazu tun. Wisst ihr, du kriegst auch nicht die Errettung, weil du jetzt so schön Buße getan hast. Du kriegst auch nicht die Errettung, weil du jetzt besonders viel Sünde bekannt hast. Das alles ist Fehlgedanke und das ist typisch pharisäerisch. Und die Bibel sagt, das ist halt nur eine Reaktion. In Johannes 16, das ist vielleicht das wichtigste Kapitel und die wichtigste Versfolge bezüglich der Wirkung vom Heiligen Geist. Das kann man auch die ganze Verführung entmachten. Johannes 16, 7 bis 14. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Wenn jener kommt, Pfingsten ist das passiert. Wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Das ist genau das, was bei Buße gewirkt wird. Der Heilige Geist beginnt den Menschen zu überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. In der Sekunde, wie der Mensch uneingeschränkt zustimmt, sagt, ja, du hast recht, hat die Buße gezogen. Ist das die würdige Frucht der Buße? Das Zustimmen, das, was der Heilige Geist wirkt. Und erklärt dann, wie die Einzelheiten sind, möchte ich nicht darauf eingehen. Er führt den Menschen dann in die ganze Wahrheit hinein. Ein Mensch, der wirklich zum Glauben kommt, der unterwirft sich dem Wort Gottes und ist völlig überzeugt, dass die Wahrheit ist. Und dann sagt er, er wird mich verherrlichen. Am Schluss von dem ganzen Prozess stehst du strahlend vor Jesus und weißt, er hat mich gerettet. Du weißt, ich bin ja Gotteskind, wegen ihm, nicht wegen mir. Wisst ihr, und das ist Frucht der Buße, die dann passiert. Aber, sei es mal ungeschützt, es ist nicht intellektuell. Das ist wieder aber Falle des Teufels. Ich habe Leute kennengelernt, übrigens der junge Mann, der da Buße getan hat und dann durchbrach, der im Okkultismus überall drin war, der ist dann durchgebrochen unter schreckliche Anfechtungen hinterher. Der hat einen Freund. Und der Freund, der war noch schlimmer wie er. Allerdings war der einseitig. Also er hat ein Feld gehabt, wo die Sünde wirklich explodiert ist. Und das war eher das andere Geschlecht. Und das Interessante war, die zwei Seelsorgegespräche, der wollte auch ein Gespräch, die sind so identisch abgelaufen, also wie Abzugsbild. Das war genau das Gleiche. Wisst ihr, was der Unterschied war? Der eine ist durchgebrochen zur Wiedergeburt, weil er Buße getan hat, und der andere, der wollte seine Gesinnung nicht ändern. Der wollte seine Sünde gar nicht aufgeben. Der wollte einfach auch fromm sein und so. Hinterher hat er das rausgelassen. Auf ordinärste Weise rausgelassen. Der eine ist nicht durchgebrochen zur Wiedergeburt. Der hat sich auch dann zeitweise bei den Zeugen Jehovas rumgetrieben, ich glaube schon vorher. Der ist überall rumgekommen, aber kam nicht zur Wiedergeburt. Weil er keine wirkliche Buße getan hat, der hat keine Früchte der Buße gezeigt. Wisst ihr, und Früchte der Buße sind immer, ich höre auf, ich gebe auf, ich kapituliere, Herr, mach mit mir, was du willst, ich habe kein Recht, gerettet zu werden, ich habe jetzt nur noch Hoffnung, dass dein Erbarmen, deine Gnade mich rettet. Und dass der Herr Jesus ist, der mich rettet, das ist mir auch klar, dann rufe ich den Rettername Jesus an und sage, Herr, rette mich, reinige mich mit deinem Blut, mach, dass ich in den Himmel komme. Wisst ihr, wie man das formuliert, das ist völlig egal, das spielt keine Rolle, Gott sieht das Herz an. Und das ist diese Frucht der Buße, die in unserem Text diese große Rolle spielt. Wisst ihr, jetzt müssen wir einfach einmal die ganze Härte des Textes auf uns wirken lassen. Der Jesus sagt uns klipp und klar, wobei ich jetzt natürlich sagen muss, das Sprachrohr, wenn ich sage, der Jesus sagt, er ist der Sohn des lebendigen Gottes, der die Heilige Schrift uns letztendlich gibt. Er ist das Wort Gottes. Redner ist natürlich der Johannes, damit wir uns richtig verstehen. Das Werkzeug, das er hier inspiriert. Und zwar, Johannes sagt hier relativ einfach, bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Aber es tut er im Auftrag Gottes, im Auftrag Jesu, sagt er ihnen klipp und klar, ihr müsst Früchte bringen, die der Buße würdig sind. Und wir werden gleich sehen, der Jesus geht genau gleich vor. Und da sagt er klipp und klar, Wenn du die Buße nicht bringst, fährst du in die Hölle, ins Feuer. Vielleicht müssen wir unsere Gesinnung ändern, indem wir einfach uns ganz nüchtern sachlich sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir sagen, wir haben mehr Leute, wir haben Leute, die sich bekehrt haben. Ich hatte Gemeindeverantwortliche für andere Gemeinden oder Prediger, die haben mich angerufen, haben gefragt, hat der Herr euch gesegnet? Haben sich Leute bekehrt? Und ich muss sagen, Entschuldigung, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Wenn sich Leute bekehren, dann ist die Gnade Gottes. Aber ich kann das nicht herbeiführen. Wisst ihr, da ist Manipulation, ist der Tod. Ist der Tod. Da muss man keusch sein, geistlich. Und der Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 19, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Jetzt geht er noch weiter und sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern werden Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wisst ihr, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Der Jesus greift das auf, was er durch den Johannes den Täufer schon hat sagen lassen. Und jetzt greift er das auf und sagt genau das Gleiche. Er sagt, ein Baum, der keine gute Frucht bringt, muss abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Wisst ihr, wenn ein Baum, was würdet ihr machen, wenn mein Apfelbaum plötzlich Fliedersträuße bringen würde? Ich möchte die Säge holen. Wäre weg. Und er sagt, es ist genau so. Du siehst ja der Frucht, dass nicht echt ist. Also muss er umgehauen werden. Und dann sagt er nochmal eiskalt, das ist wirklich, Entschuldigung, das Wort eiskalt, aber der Jesus macht hier kein frommes Theater. Er sagt, du kannst sogar Dämonen austreiben, du kannst in meinem Namen gewaltige Dinge tun, wenn du nicht echt bist, nützt dir das gar nichts. Schluss kommt raus. Und da haben wir jetzt ein Kapitel. Wir werden den Matthäus immer wieder auf diese Dinge stoßen, weil er trifft ja auf die Mishnah, auf die Überlieferung der Alten, später der Talmud. Er trifft ja auf diese Dinge. Also Talmud ist noch eine Erweiterung von der Mishnah. Mishnah und Gemara, die Erklärung von der Mishnah ist dann der Talmud. Der Edel-Talmud ist der babylonische. Und der Jesus geht dann hin und er sagt was ganz Erschütterndes, Matthäus 23, 33. Unser Text geht ja um die Pharisäer. Wir haben immer noch Kontext. Letztendlich der Pharisäer. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie könnt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Er sagt zu den frömmsten Leuten seiner Zeit, ihr seid Schlange, ihr seid Kinder des Teufels und ihr werdet in die Hölle fahren. Wisst ihr, wir haben heute einen Trend, wo man sagt, alle, die sich irgendwo zu Gott oder zu Jesus bekennen, sind lieb. Alle sind fromm, alles ist recht. Alle sind gerettet, wir müssen mit allen zusammenarbeiten, es ist alles bestens. Entschuldigung. Wenn ich die Texte mal ganz ernst nehme, wie der Herr Jesus vorgegangen ist, da bleibt mir die Luft weg. Er sagt klipp und klar, entweder bist du echt oder bist nicht echt. Bist du nicht echt, fährst du in die Hölle. Du kannst noch so fromm sein, du kannst die tollsten Werke tun, spielt überhaupt keine Rolle. Wieso? Wir lassen uns immer beeindrucken. Albert Schweitzer, dieser große Mann, Lambarene, das große Missions- Werk in Afrika, wo man gesagt hat, der hat für die Leute was getan. Wisst ihr, warum er nach Afrika ging? Er war ein moderner Theologe, er ist geflohen vor der Tatsache, dass der Jesus der Sohn Gottes ist. Wisst ihr, Mutter Teresa, niemand hat so vielleicht in Indien gedient, aber ich weiß nicht, du warst nicht dabei, du kennst ja auch bloß die Berichte, aber sie sagt, mit jedem Foto, wo man von ihr macht, kommt eine Seele aus dem Fegfeuer. Ja, Entschuldigung. Soll ich es mal ganz klar sagen, dass gar kein Zweifel mehr ist? Ist euch klar, dass der Papst in die Hölle kommt? Ist euch das klar? Ist euch klar, dass der Vorsitzende der evangelischen Kirche in die Hölle kommt? Es sei denn, sie bekehren sich. Wisst ihr, wir müssen von diesem frommen Denken weg. Der frömmste Mensch, sogar ein Evangelist, der predigt und wunderbare Dinge tut, wenn er nicht klar diese Früchte der Buße gehabt hat, nicht durchbruchig, nicht echt ist, und es gibt Evangelisten, die nicht echt sind, dann geht er verloren. Das muss uns einfach klar sein. Der Text, den wir heute haben, sagt klipp und klar, entweder deine Frucht zeigt, dass du ein Baum bist, sonst wird das Feuer auf dich warten. Wieso? Von daher, entweder oder, echt oder falsch. Jetzt kommen wir noch zu einer ganz wichtigen Stelle. Und zwar, ich ziehe dir mal vor, Markus 4, 28. Weil die spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich habe mal das mitgekriegt, wo mir dauernd die Leute gesagt hat, was sie tun sollen. Im Sinne von, jetzt sage ich es mal so, ein Ehepaar. Die Frau ist klar wieder geboren, der Mann nicht. Der hat eine halblebige Bekehrung erlebt. Jetzt hat der Mann nicht pariert. Dann ist die Frau zu den Ältesten, hat es denen gesagt. Die haben den Mann wieder rangenommen, hat er wieder eine Weile funktioniert. Das ist Unsinn. Leute kamen zu mir und haben gesagt, mach das. Ich habe gesagt, nö, meine ich. Entweder ist es echt oder nicht echt. Weil Markus 4, 28 sagt, denn die Erde trägt von selber Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Von selbst. Wenn jemand einigermaßen klar ist und wiedergeboren ist, dann wird er von selbst diese Dinge tun. Ein Gläubiger kann in die Krise kommen und kann dann längere Zeit keine Frucht bringen. Aber die Grundfrüchte, der Buße, ich habe das bei Leuten erlebt, die klar wiedergeboren waren, dann totale Lebenskrise hatten. Sie haben manche Sachen nicht getan. Sie hatten manche Dinge, die haben sie nicht getan. Wisst ihr, es war ein Apfel. Da war ein Baum. Es war klar. Ja, jetzt sagt die Bibel halt in Galater 5, 22, die Früchte des Geistes sind. Wisst ihr, das liest man immer. Das steht da aber nicht. Das steht da nicht. Da steht die Fruchteinzahl. Das ist ein Paket. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist ein Paket. Wenn ich Läuse habe, dann kann von dem Paket ein Schaden entstehen, dass ich 6 habe und die andere habe ich nicht. Wisst ihr, aber trotzdem ist das ein Paket. Und ein Teil ist immer da bei einem echten Gläubigen. Und natürlich davor sagt er, offenbar sind die Werke, jetzt kommt Mehrzahl des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich zuvor schon gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, und jetzt haben wir einen ganz zentralen Punkt, präsensaktiv, die das also dauernd tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Wisst ihr, das sage ich immer die Leute. Ich sage, wenn ein Gläubiger hadert oder in Sünde fällt oder bös wird oder ungeistlich reagiert, das sagt nur nichts. Das kann Krise sein. Wisst ihr, die Bibel sagt, der Jesus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Hebräer 4, 14 bis 16. Er hat Mitleid mit unserer Schwachheit. Er hat Mitleid mit unserer unmöglichen Wesensart. Paulus verzweifelt an seiner eigenen Wesensart in Römer 7 und sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dieser Art? Aber, ich sag's einmal vorsichtig, wenn du das ganz sachlich hier annimmst, was hier der griechische Grundtext sagt, präsensaktiv, nämlich tun, schau im Deutschen immer Gegenwartsvorher, ist immer Dauerzustand. Das heißt, wenn jemand in Sünde lebt, beständig, dann brauchst du kein schlechtes Gewissen haben, wenn du ihm sagst, du bist nicht bekehrt. Also wenn jemand dauernd in Sünde lebt, der hat doch kein Problem mit. Nicht bekehrt. Wenn er dauernd in Sünde lebt und ein Problem mit hat, dann kann er bekehrt sein. Aber wenn er kein Problem mit hat, einfach in der Sünde rum, das ist sein normales Metier und er kommt gar nicht auf die Idee, dass das falsch sein könnte. Und dann ist die Gefahr. Letztendlich sieht nur der Herr Jesus das Herz und er sagt, das ist das, was dann eine Frucht da ist. Epheser 5, 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Entschuldigung. Jetzt haben wir ein Problem. Zu mir kommen Leute und sagen, Karl Hermann, ich erwarte von dir, dass du lieb bist zu allen. Du sollst vor allem lieb sein zu uns. Weil wir haben den Herrn Jesus im Herzen. Wir sind wahre Gläubige. Sie lügen aber. Epheser 5, Vers 9 sagt, die Frucht des Geistes ist, dass jemand nicht lügt. Wenn jemand lügen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu kriegen, wenn jemand lügen kann, obwohl ich ihn ermahne, sage ich, er ist gelogen. Wenn er das die ganze Zeit tut und da keine Probleme hat, dann gehe ich davon aus, dass er nicht echt ist. Entschuldigung. Dann ist keine echte Frucht der Buße geschehen, also wird er nicht lügen. Wenn ich jemand vor euch anlüge, da könnt ihr sicher sein, es geht nicht lang. Da komme ich angekrochen. Weil ich kann nicht mehr beten, ich kann keine stille Zeit mehr machen, geschweige den Wort verkündigen, es geht alles gar nicht mehr, ich bin blockiert. Wenn ich weiterleben will geistlich, bringe ich das in Ordnung, es geht nicht. Weiter, wenn ich aber in der Sünde lebe, nochmal, Präsenz aktiv heißt Dauerzustand, ich lüge dauernd die Leute an und niemand mehr merkt es. Und für mich ist kein Problem, ich sage jedem, was er gerade hören will. Entschuldigung. Auch Markus 4, 28 als Kette, die automatisch geschieht, da musst du mit rechnen, dass jemand nicht echt ist. Hohelied ist mit das Schönste, was es gibt. Und da kommt eine wunderbare Passage in Hohelied 4, Vers 16 über diese Thematik. Sie sagt, das ist jetzt Sulamit, die Gemeinde, die Gläubige, erwache du Nordwind und komm du Südwind. Doch wehe meinen Garten. Vorher sagt die Bibel, und zwar, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, das sagt im Endeffekt, der König, der Herr Jesus Salomo, sagt es in Vers 12, ein verschlossener Garten ist meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle, Absonderung. Er sagt es klipp und klar, und jetzt sagt sie, die Braut selber, praktisch, durch wehe meinen Garten. Das heißt, sie öffnet sich dem Wehe des Heiligen Geistes. Jetzt sagt sie, wenn ich will, dass mein Geliebter, der Herr Jesus, in diesen Garten kommt und die herrliche Frucht ist. Wisst ihr, das ist der Normalzustand des Gläubigen. Er will ein abgesonderter Garten. Und jetzt die Braut will, dass der Heilige Geist weht in diesem Garten und dass der Heilige Geist bewirkt, dass der Geliebte kommt. Der Herr Jesus, dass der in meinem Herzen gegenwärtig ist und dass er diese Frucht genießen kann. Schon Normalzustand. Es ist jeder ein Lügner, der sagt, das ist bei ihm immer der Normalzustand. Wisst ihr, ich bin ja auch kein Narr. Um diese Positionen kämpfen wir, aber das ist das, was Gott zeigt, was eigentlich sein sollte. Wenn aber nachhaltig immer gerade das Gegenteil ist, dann kriege ich ein Problem. Lukas 6, 44 nochmals, denn jeder Baum wird an seiner Frucht erkannt, denn von Dornen sammelt man keine Feigen. Donner ist ein Bild für den Fluch. Matthäus 12, 33 greift das Gleiche nochmal auf. Und jetzt, wenn wir zu Matthäus 13 kommen, ab Vers 1, dann haben wir Frucht der Buße. Da haben wir jetzt nicht die Frucht nach der Wiedergeburt, sondern da haben wir jetzt genau das Thema unseres Textes, Frucht der Buße. Da sagt der Herr Jesus, ab Vers 4, nachdem er vorher erklärt hat, dass der Sämann gesät hat, und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Wir wissen, dass die Vögel, auch laut 1. Mose 15, die Dämonen sind. Wenn Samen nur an den Weg fällt, nicht auf den Weg, dann ist im Endeffekt der Herzensboden nicht bereitet. Das andere, sagt er, fiel auf felsigen Boden, der nicht viel Erde hatte. Da ist keine Weichheit im Sinne von, dass der Herzensboden bereitet wurde. Dann kommt zwar eine Reaktion, Frucht, aber da ist keine tiefe Erde, da ist keine wirkliche Buße geschehen. Und dann hast du geschwind so eine Reaktion, wo du denkst, der hat sich bekehrt und die hat sich bekehrt, das ist wunderbar. Aber es ist nicht nachhaltig. Wisst ihr, nachhaltig ist was anderes. Und er sagt, dann kommt die Sonne, verbrennt, Sonne heißt Alltag, weil keine Wurzel da ist. Und das dritte fällt unter die Donner, das ist der Fluch. Der Jesus erklärt es ja dann im zweiten Teil wiederum und sagt, ich lese jetzt bloß mal Vers 22 dazu, unter die Donnern gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Welt sei der Betrug des Reichtums, ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Ist ja, das kann sein, du hast jemanden, der ist tatsächlich erweckt, der will dem Herr Jesus dienen und dann beginnen die Donner zu kommen. Plötzlich flüstert ihm der Teufel ein, Das gab bei junge Leute, die schon entscheidungsfähig sind, also sagen wir wirklich schon so herangereift sind, dass sie entscheiden können. Das kann sein, plötzlich kommt die Schule. Das kann beim anderen sein, plötzlich kommt der Beruf. Beim dritten, ich will heiraten und es klappt nicht. Wissen Sie, da gibt es tausend Sachen, was da passieren kann. Beim nächsten sind es die Finanzen. Beim anderen der eigene Charakter. Der ist zu schüchtern, der andere, wisst ihr, da gibt's tausend Sachen, die dann kommen können, und das sind diese Dornen, die ersticken dann. Wisst ihr, ich muss dann sagen, ist mir alles egal. Frucht der Buße entsteht, wenn ich sage, ist mir alles egal. Ich will jetzt der Jesus, egal was passiert. Ich will gerettet werden, egal was passiert. Wisst ihr, wenn das nicht der Fall ist, dann wird's schwierig. Und er sagt dann auch ganz klar in unserem Text, wenn es auf der richtige Herzensboote fällt, wenn man nämlich Buße getan hat, dann bringst du Frucht 30, 60, 100-fältig. Und es spielt dann keine Rolle. 30-fältig ist gerettet mit Frucht. 60 ist gerettet mit Frucht. 100 ist gerettet mit viel Frucht. Also es spielt keine Rolle. Es muss nur echt sein. Also kein Perfektionismus, sondern nur echt. Mehr will er nicht. Unser Text geht nur auf die Grundsätze. Matthäus 5. 29. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das sagt dann vorhand vor allem und erklärt auch die Zusammenhänge. Ich muss das einfach ganz nüchtern sehen. Die Bibel lehrt unzweideutig. Entweder kommst du durch würdige Frucht der Buße, indem du genau die richtige Gesinnung einnimmst. Wisst ihr, Buße ist Gesinnung. Und so dann im Glauben, der Herr Jesus erlebst, kommst du zum Durchbruch oder du fährst in die Hölle. Wisst ihr, die Prediger haben keinen Mut mehr, das die Leute zu sagen. Sie haben auch keinen Mut mehr, die Leute zu sagen, wenn du nicht bekehrt bist, bist du ein Kind der Hölle. Sag doch das einmal einem alten Teilfinger, der so richtig bürgerlich ist und in fromme Kreise geht. Sag dem, wenn du nicht Frucht der Buße hast, wenn du nicht durchbrichst zur Wiedergeburt, dann sage ich dir, du bist ein Kind der Hölle. Ich denke, was der euch erzählt. Mein Nachbar hat schon zu mir gesagt, hast du einen anderen Gott wie ich? Wisst ihr, dann geht es darum, bist du besser wie mir? Nö, aber ich habe ihn. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Ich bin in die himmlischen Orte versetzt. Der Jesus wohnt durch den Glauben in meinem Herzen. Er hat mich wieder geboren, er hat mich gerettet. Das ist der Unterschied auch zu meinem Nachbar. Wisst ihr, und da kommen wir halt dann in die gefährliche Zone, weil Offenbarung 20, 11, das darf man einfach die Leute nicht verheimliche. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Es wurde kein Platz für sie gefunden und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Wissen Sie, auch das, wenn die Leute sagen, oh, hat er jetzt eine Krankheit gehabt, jetzt ist er erlöst. Jetzt hat er es geschafft, jetzt hat er seine Ruhe. Nein, er wird vor dem großen weißen Thron stehen. Und da wird nur die Frage sein, bin ich im Buch des Lebens? Im Buch des Lebens bin ich. Wenn ich das Wirken des Heiligen Geistes habe auf mich wirken lassen, wirklich Buße getan habe, das heißt, ich habe Gott zugestimmt, ich habe einfach die richtige Gesinnung eingenommen, die richtige Haltung, habe der Jesus im Glauben angenommen und habe mich wirklich bekehrt. Ich bin weggegangen von der Sünde und wollte ihm allein dienen. Also ich nehme die Erlösung an, bedingungslos, aber als Geschenk, Gnade, nicht kein Verdienst. Dann bin ich im Buch des Lebens. Wenn es nicht der Fall ist, jetzt kommen wir zu der alten Frage, Verlierbarkeit des Heils und Unverlierbarkeit. Wisst ihr, da kann man streiten theologisch, ich mache das nicht mehr. Offenbarung 3, Vers 5 sagt, wer überwindet, das heißt, wer geistlich bis zum Schluss klar geht, der wird mit weißen Kleidern begleitet werden und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens, sondern ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und seinen Engeln. Entschuldigung, da steht doch so klar, dass ein kleines Kind es verstehen kann, man kann aus dem Buch des Lebens ausgelöscht werden, wenn man nicht überwindet, oder? Die Bibel sagt klipp und klar, wenn jemand ausgelöscht wird aus dem Buch des Lebens, dann ist er nicht im Buch des Lebens. Wenn er nicht im Buch des Lebens ist, wisst ihr, was dann passiert? Da geht er verloren, laut Offenbarung 20. Wissen Sie, da brauchst du kein Theologe sein, du musst nur Bibel lesen, du musst nur glauben, dass das, was da geschrieben steht, wirklich stimmt. Also so Frage streite ich nicht. Das Ding ist so eindeutig, dass ein Kind, ein 10-jähriges Kind, kann das verstehen. Wisst ihr? Und jetzt kommt halt das Problem, schau bei der Wiedergeburt und schau bei der Vorphase, bei der Erweckung, wenn es darum geht, letztendlich gerettet zu werden. Also das, was die Pharisäer hier falsch gemacht haben. In Lukas 7, 29 zeigt die Bibel ganz klar, dass die Sünder Gott Recht gegeben haben, Buße getan haben, die sind dann gerettet worden und die Pharisäer nicht. Und darum sagt er, ihr seid Kinder der Hölle. Matthäus 10, 28, ganz wichtig. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Wieso? Das sagt die Bibel. So der Frucht der Buße, diese würdige Frucht, die unser Text sagt, wo der Herr Jesus die Pharisäer gegenüber moniert, gehört eine gewisse Gottesfurcht. Ich habe Angst vor Gott. Wisst ihr, wann bei mir die Wiedergeburt ausgelöst wurde? Als ich mehr Angst vor Gott hatte als vor Menschen. Ich hatte Menschenfurcht. Darum habe ich mich nicht bekehrt, 4 Jahre. In dem Moment, wie die Furcht Gottes größer war, wie die Menschenfurcht, bin ich durchbrochen zur Wiedergeburt. Wisst ihr? Das ist halt das Problem. Jetzt sagt die Bibel, 1. Korinther 1, 30, wichtiger Punkt. Das ist jetzt geschrieben in einer Gemeinde, die nicht klar war, aber die Leute waren bekehrt. Durch ihn seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Das heißt, in Christus ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ohne Gerechtigkeit gehe ich verloren. Dort ist Heiligung. Dort ist Erlösung, Befreiung, dort ist alles. In Christus. Wisst ihr, zeige ich es nochmals, dass kein Perfektionismus aufkommt. Im Endeffekt spielt es nur eine Rolle, in ihm zu sein. Du kannst der lumpigste Gläubige sein. Du kannst alle Fehler machen. Du kannst dir wirklich die größte Katastrophe erlauben. Du kannst Furchtbares tun. Solange du in Christus bleibst und Herr Jesus nicht absagst, nicht offen dich für die Sünde entscheidest und wirklich immer Jesus dienst. Wisst ihr, ich hab schon Fehler gemacht in meinem geistlichen Leben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, oft in frommer Meinung, im Nachhinein Dummheit, ohne Ende. Ich sage, wie kann man so dumm sein? Aber das spielt keine Rolle, wenn ich in ihm bin. Wichtig ist, ich muss in ihm sein. Wenn ich abfall, bin ich nicht mehr in ihm, da haben wir uns richtig versteht. Nicht mit der Sünde spielen und sage, ich will da Jesus nicht mehr und abfall und dann sage, ja, es wird schon wieder gehen. Sondern man muss wirklich bei meinem Jesus bleiben. Aber da ist etwas, wenn ich in ihm bin, habe ich diese Grunderrettung. Und wenn ich da bleibe und nicht abfall von dem, dann werde ich im Endeffekt, selbst trotz Fehler, trotz Lauheit und trotz Lebenskrise, allem, werde ich ein Baum sein, der die Frucht bringt, wo man dran sieht, dass er Gotteskind ist. Und um das kämpft der Jesus mit den Pharisäern. Und Kolosser 1, 13 zeigt es nochmals ganz deutlich. Da ist die Bibel eigentlich wie für ein Kind verständlich. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis, also aus dem Teufel sein Machtbereich. Er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. 1. Korinther 12, 13. Wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Ich bin in den Leib Christi hineingefügt. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Das ist das Entscheidende. Wisst ihr, wenn das passiert ist, dann ist es passiert. Das heißt aber nicht, dass ich mit jedem Wiedergeborenen zusammenarbeite, weil die Bibel sagt wieder, du musst dich absondern, wenn jemand Belials Dinge tut. Oder wenn er ungläubige Dinge tut. Also gell, ich akzeptiere manche Leute, dass sie Gotteskinder sind. Ich spreche nur den Glauben nicht ab. Ich sage, du bist genauso Gotteskind wie ich. Aber du hast Praktiken. Aufgrund der Bibel darf ich mit dir nicht zusammenarbeiten. Ist genauso biblisch. Aber wichtig ist, entweder ist es passiert oder nicht. Wenn man zu unserem Text zurückgeht, dann haben wir was ganz Einfaches. Der Jesus macht es gleich zu Beginn vom Evangelium. Er selber in 7, 19, hier lässt der dreimal heilige Gott sein Werkzeug Johannes den Täufer reden. Und er sagt klipp und klar, er sagt, bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Der Jesus sagt, Markus 1, 15, tut Buße und glaubt. Markus 1, 15 ist eine ganz wichtige Stelle. Und jetzt sagt er, Klipp und klar. Ihr könnt euch nicht aufs Judentum berufen, ihr könnt euch nicht aufs Christentum berufen, neutestamentlich, jetzt nach der Ausgießung vom Heiligen Geist. Er sagt klipp und klar, jeder Baum, der diese Frucht nicht bringt, das heißt, wo man nicht sieht, dass er echt ist, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist die Regel. Und jetzt erklärt er es hinterher, da kommen wir dann danach dazu. Er sagt, jeder, der echt ist, den wird er mit dem Heiligen Geist taufen, in den Leib Christi hineinfügen und der Rest, bei dem passiert das Gegenteil. Aber es ist eigentlich so, das ist primitiv. Man muss einfach sagen, entweder habe ich die Errettung oder ich habe sie nicht. Entweder bin ich ein Gotteskind, ich bin keines. Wo fängt es an? Das müssen die Leute sagen, es fängt an mit der Gesinnung, mit der Buße. Buße ist ein altdeutsches Wort. Man hat lange überlegt, hätte man Buße als in der neuen Schlachter gleich ersetzen müssen. Du kannst ja eine Bibel, die für konservative Gläubige gemacht ist, und so ist ja auch die Bibel, die kannst du nicht einfach völlig verändern, den Punkt. Aber Buße heißt eigentlich vom Griechischen her Metanoia. Meta heißt mit, nous ist die Einstellung, die Gesinnung, die Gedanken. Das heißt, ich gehe einfach mit meiner Gesinnung mit wem? Mit Gott. Also nochmal, da haben wir uns richtig verstehen. Der Text geht um die Pharisäer. Die Pharisäer haben geglaubt, dass sie aufgrund ihrer Frömmigkeit in den Himmel kommen. Johannes der Täufer sagt ihnen, wer hat euch das eingeredet? Ihr seid Schlange, ihr seid nicht echt. Der Jesus greift es gleich hier auf und sagt, man sieht an euren Früchten, dass ihr nicht echt seid. Und jetzt geht er ganz einfach hin und sagt, die Axt ist schon bereit. Jeder, der nicht echt ist, egal wie fromm er ist, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Versteht ihr jetzt? Wo ich immer sage, es kann im Reich Gottes passieren, was will. Ich kann jeden Fehler machen, ich kann auch viel kaputt machen. Viele Leute haben viel kaputt gemacht. Aber etwas muss immer klar sein, dass ich mit ihnen in Ordnung bin. Ich kann schuld sein, dass eure Gemeinde der Leuchter umgestoßen wird. Das ist schrecklich. Aber trotz solchem Versagen muss klar sein, dass ich mit ihm in Ordnung bin. Ich muss immer drauf gucken, egal was ich für einen Fehler mache, dass ich mit ihm in Ordnung bin. Ich kann Beziehungen zu Menschen völlig zerstören, kann passieren, aber ich muss immer gucken, dass ich mit Gott in Ordnung bin. Das ist der entscheidende Punkt. Es muss immer klar sein, ich bin ein Apfelbaum, darum bin ich ein Apfel. Es muss immer klar sein, ich bin der richtige Baum, darum bringe ich die richtige Frucht. Und das ist der Grundsatz der Heiligen Schrift, mit der Gesinnung zu tun. Gesinnung ist der entscheidende Punkt, die Einstellung. Und die fängt an, dass ich nicht auf mich vertraue, sondern dass ich klipp und klar sage, ich bin verloren, ich kann mich nicht retten, ich habe überhaupt keine Chance, wenn der Jesus mir nicht Gnade gibt, dann, die Welt sagt ja das Sprichwort, dann gnade mir Gott, aber dann ist es zu spät. Ich muss die Gnade Gottes erleben, indem ich mit meiner echten Gesinnung zu meinem Jesus komme, als Bedürftiger und einfach vor ihm das empfange, was er getan hat. Das ist das vollkommene Opfer. Wenn das da ist, dann bringst du auch Galater 5, 22, die Früchte. Wenn du aber nicht klar bist, geistlich und an manchen Punkten wackelst, dann hast du halt Läuse, dann wirst du halt bloß 6, 7, 8, 9 Früchte bringen und nicht alle. Wobei, 9 wären schon alle. Ihr versteht. Und man darf da auch nicht perfektionistisch sein. Ich lege da immer Wert drauf, mit den Leuten zu klären, aber seelsorgerlich, bist du echt? Wenn du echt bist, dann ist immer Hoffnung. Immer. Das ist immer Hoffnung. Wenn du nicht echt bist, dann ist auch noch Hoffnung, wenn du es merkst, weil dann kannst du dich am Herrn Jesus voll hinwenden und kannst diese Gesinnung sagen, Herr, ich bin der Elendste, ich bin der Schlimmste, ich bin der Schrecklichste, ich kann nicht, ich kann nicht, ich bin erledigt, hilf mir, rette du mich, das ist eine Sache für eine Sekunde. Und das ist das Wunderbare, dass immer Hoffnung ist. Wer keine Hoffnung hat, ist der Pharisäer. Weil der Pharisäer glaubt es ja nicht. Das ist ja der entscheidende Punkt. Der Pharisäer glaubt es ja nicht. Er glaubt ja, dass er besser ist wie der Sünder. Er glaubt ja gar nicht, dass er ein Sünder ist. Er glaubt es alles gar nicht. Er glaubt ja nicht, letztendlich, dass ihm ein Mensch nicht helfen kann. Das Verrückte ist ja, der Pharisäer, der glaubt, dass der Mensch, der ihm helfen kann, er selber ist. Das ist ganz verrückt. Er sagt ja einmal zu ihnen, die Hure und die Zöllner kommen schneller in den Himmel oder eher in den Himmel wie ihr. Sobald sie Buße tun, sobald sie sagen, ja, ich bin so, Herr, rette mich. In der Sekunde passiert es. Jetzt kommen wir halt zu dem Punkt, wo man einfach sagen muss, Matthäus-Evangelium ist Grundsatz. Und das ist ein Grundsatz. Jetzt kommen wir wieder zu der Bestätigung durch den ganzen Bibeltext. Der Vorläufer, der Herold, predigt es. Der Messias, der Jesus, predigt selber, Matthäus 7, 19. Und der Apostel, der Heide, predigt in Apostelgeschichte 26, 18. Und der Apostel, der Jude, predigt es auch, nämlich Petrus, in Apostelgeschichte 2, 38. Das heißt, ich habe vierfaches Zeugnis über alle heilsgeschichtliche Gruppe, über alle heilsgeschichtliche Epoche, über alle Zeitalter. Das heilsgeschichtliche, wirklich echte Gotteszeugnis geht über alle Gruppe, über alles drüber. Ohne Frage. Ja, wisst ihr, und wenn ich das sehe, dann kommt doch bloß noch ein Gedanke auf, aber immer Gläubige. Dann muss ich sagen, ich muss nur gucken, dass ich echt bin. Und dann muss ich sagen, Gott will doch nur Frucht. Wisst ihr, der Teufel redet uns ja manchmal Dinge ein, was Gott will. Ich muss sagen, im Prinzip will er nur Frucht. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Wer macht die Frucht? Doch nicht ich. Wer macht die Frucht? Die Frucht wird gewirkt vom Herr Jesus. Ich liefere nur den Boden, wo die Frucht gedeihen kann. Das heißt, ich muss die richtige Gesinnung an den Tag legen, dann kommt automatisch die Frucht des Geistes. Aber es muss klar sein, dass es schon vor der Bekehrung angefangen hat, nämlich mit der Erweckung, dass ich die richtige Gesinnung nehme, dass ich nichts machen kann, dass er alles tut. Aber was er nicht tut, darum sagt ja die Bibel, tut Buße. Wisst ihr, er wirkt an meinem Herzen durch den Heiligen Geist, aber ja oder nein sagen, reagieren, muss ich selber. Wenn ich das nicht mache, habe ich verloren. Wisst ihr, von daher kann man jetzt sagen, ja gut, der Text betrifft uns ja nicht, wir sind ja keine Pharisäer, wir sind ja keine Ungläubige, wir sind Gläubige, aber das Prinzip ist das Gleiche. Das geht durch die ganze Bibel durch, das ist ein Grundsatz. Das ist ein ganz wichtiger geistlicher Grundsatz. Die Frucht wird es zeigen. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir, was du getan hast am Kreuz von Golgatha, dass es so einfach ist, dass wir elende Menschen nichts mehr zu bringen haben, nicht mehr etwas bringen müssen, sondern du hast uns erlöst mit deinem kostbaren und teuren Blut. Du hast für uns den Preis der Sünde bezahlt. Und in dem Moment, wenn wir von ganzem Herzen dir zustimmen, dass wir nichts tun können, dass wir verloren sind, dass wir elende sind, dass auch Menschen uns nicht helfen können, dass dann automatisch dein Heiliger Geist, der uns überführt vor Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, der dich verherrlicht, uns zu dir führt, in die Schrift hineinführt, dass dein Heiliger Geist uns dann zu dir führt, dass wir deinen Namen anrufen und dass wir dann auch durch Glaube gerettet werden. Dank dir für diese Gnade, dass wir wirklich nichts bringen brauchen, aber hilf auch, gib uns geöffnete Augen, dass hier wir auch Wert drauf legen, dass immer alles echt ist, nicht halbe Bekehrungen, Scheinbekehrungen, Frömmigkeitsstile, sondern wirklich das Echtes da ist. Und hilf auch, dass wir mit dieser Frucht des Geistes, die du auch bei uns Gläubige wirkst, dass wir genau gleich vorgehen, dass wir die Bedingungen schaffen durch die richtige Gesinnung, auf das du zum Ziele mit jedem von uns kommst. Dafür danke ich dir. Letztendlich nicht, dass wir im Endeffekt besser dastehen, sondern dass du verherrlicht wirst und dass echt bleibt und dass wir wirklich zu denen gehören, die echt sind. Amen.